Wir sind in Kapitel 4, Vers 1. Kain und Abel. Auch dieses Kapitel ist chiastisch angeordnet. Also die ersten Verse und die letzten Verse geht es um Geburt. Und die Verse 3 bis 5 geht es um den Erdboden wieder. Der Erdboden steht wieder im Zentrum. Und dass der Kain Gott nicht ansieht. Und in der vorletzten Abschnitt, Vers 11 bis 16, steht auch der Erdboden wieder im Zentrum. Kain wird verflucht vom Erdboden hinweg und darf Gott nicht mehr ansehen. Und dann haben wir in der Mitte die Verse 6 bis 7. Gott spricht zu Kain, Gott warnt ihn. Und in Versen 8 bis 10, Kain nimmt die Warnung nicht an und sein Blut schreit zum Himmel, vom Erdboden. Wir lesen Vers 1. Und Adam erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar dem Kain und sprach, ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn, mit Hilfe des Herrn. Und sie fuhr fort und gebar den Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schafhirt oder ein Kleinviehhirte, also Ziegen- und Schafhirt. Kain aber wurde ein Ackerbauer. Hier haben wir das erste Kind, das auf dieser Welt geboren wurde. Und das ist bezeichnend der Name, den er bekommt. Das erste Kind, das erste Baby dieser Welt bekommt den Namen Gewinn. Kinder sind ein Gewinn. Ja, die Welt sagt, Kinder sind eine Gefahr für die Erde. Der Globus ist schon, platzt schon aus allen Nähten. 7 Milliarden Menschen ist zu viel. Und die Welt sagt, Kinder sind eine Gefahr für die Familien, da muss man verzichten auf Luxus, und die Kinder sind eine Gefahr für die Frauen, da können sie sich nicht selbst verwirklichen. Die Bibel weiß es besser. Kinder sind ein Gewinn. Kinder sind ein Geschenk. Und da haben die Eltern ein großes Los gezogen. Der erste war ein starker, ein Gewinn. Der zweite, oh, der war nur ein Schwächling, der hieß Hauchdünn, Nichtigkeit. Nach etlicher Zeit begab es sich, dass Kain Jahwe Opfer brachte. Gut, Kain. Gut von dir.
Nichtigkeit, ist das dasselbe Wort, was auch im Prediger verwendet wird?
Ich glaube, ja. Ich muss gerade schauen. Ich schaue gerade nach. Prediger 1, Vers 2. Okay. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Chevel, Chevelim. Ja, das gleiche Wort. Chevel. Chevel. Und Vers 3, nach etlicher Zeit begab es sich, dass Kain Jahwe Opfer brachte von den Früchten des Erdbodens. Das war gut von Kain, der Herr will gerne Früchte des Erdbodens. Wir lesen das auch in 5. Mose, dass der Herr sich freut über Früchte des Erdbodens. 5. Mose 26, Vers 10, dass wir Früchte dem Herrn, die Früchte dem Herrn darbringen. 5. Mose 26, Vers 10. Ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes dir dargebracht, das du, Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie vor Jahwe, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor Jahwe, deinem Gott. Also Früchte, Leute haben gesagt, der Herr ist gegen Früchte. Überhaupt nicht gegen Früchte. Der freut sich, wenn wir ihn von unserer Arbeit etwas darbringen. Und der Abel bringt von seiner Arbeit, von seinen Tieren etwas dar. Und es heißt dann hier, Abel, auch wer brachte da von den Erstlingen seiner Herde, von ihrem Fett. Das Fett ist das Beste, das Fett des Landes, das Beste des Landes, und das Fett der Tiere, das ist das Beste der Tiere, das Fett ist das, was Gott gehört. Das lesen wir auch später in den dritten Buch Mose. Das Fett gehört Gott, das Beste vom Tier gehört Gott. Jahwe sah Abel und sein Opfer an, also wohlwollend achtete er auf Abel und sein Opfer. Und wenn Gott sein Angesicht zuwendet, dann bedeutet das Segen, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das hat der Herr hier getan. Wenn der Herr das Angesicht abwendet, dann bedeutet das ein Missfallen. Wenn er es ganz verbirgt, dann ist es Gericht. 5. Mose 32, Vers 20, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. 5. Mose 32, Vers 20, das Angesicht verbergen, Angesicht abwenden, heißt auch, eben, dass Gott nicht so gefällt. Und das gefiel dem Herrn nicht, was Kains Opfer betrifft. Kain und sein Opfer sah er nicht an oder achtete er nicht. Da ergrimmte Kain sehr und sein Angesicht senkte sich. Wenn Gott mein Opfer nicht ansieht, dann schaue ich Gott nicht mehr an. Senkt den Blick. Finster. Spielt den Beleidigten. Will Gott bestrafen. Das ist Sünde.
Ja. Kann man wissen, woran die Israeliter das gemerkt haben, dass Gott so verwendet dann sah? Oder gibt es da Anhaltspunkte?
Ja, Hebräer 11, Vers 4. Im Glauben oder durch Glauben brachte Abel Gott ein Opfer dar, das mehr war als Kain. Ein besseres Opfer, ein Opfer, das mehr war. Und er fragt sich, wieso? Also Glauben, im Glauben, das setzt voraus, Glauben setzt voraus eine Offenbarung. Wir können nicht ohne Offenbarung glauben. Glauben setzt eine Offenbarung voraus. Dann muss man also voraussetzen, dass Abel von Adam und Eva und auch Kain natürlich von Adam und Eva unterrichtet worden waren. Und was Gott möchte. Und es heißt hier, Abels Opfer war besser. Man fragt sich, wieso war das Opfer besser? Was war denn so gut an dem Opfer? Wenn wir genau lesen, es heißt dort, beachten wir nochmal, Vers 3. Kain brachte von den Früchten des Erdbodens. Die Früchte waren nicht das Problem. An Abel, er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Was ist hier anders? Was fällt auf bei Abel?
Erstlinge.
Was im Text auffällt, ist zuerst mal Erstlinge und Fett, oder? Erstlinge und Fett. Fett ist das Beste und Erstlinge ist das Beste. Nichts weniger als das Beste gehört Gott. Und bei Abel, bei Kain lesen wir einfach, er brachte von den Früchten des Erdbodens. Und gerade die Stelle, die ich als Parallelstelle gebracht habe für die Früchte, dass Gott ja auch Früchte gern hat, aber Gott lesen wir, 5. Mose 26, Vers 10, gerade dort lesen wir die Erstlinge der Früchte, das Beste des Landes sollst du dem Herrn bringen. Das scheint hier schon betont zu sein. Siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, sagt da einer zu dem Herrn, das du, Herr, mir gegeben hast. Also das wird wahrscheinlich das Problem gewesen sein. Das Beste, Erstbeste gehört Gott. Wir müssen uns fragen, was gebe ich Gott? Manche sagen, ja, Gott bekommt von mir den letzten Rest am Tag, so kurz vor dem Einschlafen kriegt er noch eine Stunde stille Zeit oder eine halbe. Das Letzte. Herr, du kriegst das Letzte von meinem Tag. Bist du nicht zufrieden? Und dann wundern wir uns, wenn der Herr das nicht so Freude hat daran. Das Beste gehört Gott, auch von unserer Zeit, am Morgen. Das Beste gehört dem Herrn. Das Beste unserer Kraft. Nicht, wenn wir alt geworden sind und ja, die letzte Kraft, die kriegt dann der Herr. Nein, die Jugendkraft, dort, wenn wir dem Herrn, wo wir, das ist ein großer Segen. Ich freue mich, dass so viele junge Menschen hier sind. Das Beste unserer Kraft gehört dem Herrn. Das wird wohl so eine Antwort auf, der Glaube ist eine Antwort auf Offenbarung, das nehme ich an, dass sie das von irgendwoher wussten, also von ihren Eltern her, von Adam und Eva nehme ich an, dass das Beste dem Herrn gehört. Die Haltung war natürlich auch nicht richtig, aber das steht, im Text steht hier wenig. Es steht nur im Glauben, von Abel heißt es im Glauben. Das heißt, als Antwort auf eine Offenbarung. Das Herz stand recht, jedenfalls, durch den Glauben. Und bei Kain war das offensichtlich nicht der Fall. Ich denke, es geht nicht so sehr um die Blutopfer und Nicht-Blutopfer, denn wir lesen ja im 5. Buch Mose und auch in anderen Büchern, dass nicht nur Gott nicht nur Blutopfer annimmt, Gott nimmt auch andere Opfer an.
Ja. Ich habe eine
Ja.
In Vers 2 klingt es so, als ob Abel ein Zwillingsbruder war von Kain, so wie Sie gelesen haben.
Sie fuhr fort und gebar den Abel. Das ist ein Ausdruck im Hebräischen, der nicht, das ist nicht notwendigerweise so, dass sie jetzt gleich fortgefahren ist mit dem Gebären, sondern im Sinne von sie fuhr fort mit Kinder bekommen. Also hier auf diesen Begriff allein darf man das nicht, kann man das nicht schließen, dass sie Zwillinge waren. Man würde das fast erwarten, dass da mehr steht, denn wenn Zwillinge waren in der Bibel, dann wird das so anders ausgedrückt. Also bei Esau und Jakob, da ist es ganz klar, sie sind Zwillinge. Und so, ich glaube eher nicht, dass das hier der Fall war. Beweisen kann ich es nicht. Dann Vers 5, Kain wird also zornig und sein Angesicht senkt sich. Und Jahwe sprach zu Kain, warum bist du ergrimmt und warum hat dein Angesicht sich gesenkt? Hat es der Herr nicht gewusst? Warum die Frage? Warum fragt der Herr? Der Herr geht immer wieder gleich vor. Pädagogische Frage. So sollen wir auch vorgehen. Der Herr ist der beste Erzieher, den es gibt. Pädagogische Frage, warum hat sich dein Angesicht gesenkt? Warum bist du ergrimmt? Ist es nicht so, wenn du wohl tust, erhebt man es? Wörtlich ist Erhebung. Also dann kannst du das Angesicht erheben. Wenn du aber nicht recht tust, ist die Sünde, jetzt ganz wörtlich, ist die Sünde ein sich lagernder oder ein Lauerer zur Tür hin? Ich tue das jetzt bewusst so wörtlich übersetzen, weil, damit wir den zweiten Teil des Verses verstehen. Wenn du aber recht tust, ist die Sünde einer, der sich lagert, der lauert, zur Türe hin, bis da wer reinkommt und dann packe ich ihn. Und nach dir wird sein, nämlich des Lagernden, des Lauerers, Verlangen sein. Versteht ihr? Das im Hebräischen ist hier ein männliches Pronomen, das heißt der lauert. Ja? Er nennt sich Sünde, der lauert. Und nach dir ist sein Verlangen. Die Sünde ist wie einer, der lauert, der ein Verlangen hat nach dir, um dich zu packen. Du aber sollst über ihn herrschen, über den, der da lauert. Ja? Deshalb übersetzen schon richtig dann die anderen, die Sünde, nach dir wird ihr Verlangen sein. Ja? Und du aber sollst über sie herrschen. Das ist nicht falsch übersetzt, aber ich sage nur, das ist hier ein männliches Fürwort und bezieht sich auf die Sünde als einen, wie im Bilde, ein Mann, der da steht und lauert, oder? Und will ihn packen, den Kain. Die Sünde ist wie einer, der lauert und uns packen möchte. Sünde will dich übermannen und sie trachtet danach, dich zu beherrschen. Und das wird sie. Das wird sie sicherlich tun, wenn du nicht in Gemeinschaft mit mir bleibst. Kein. Sie wird dich übermannen. Also was tut Gott hier? Nicht nur warnen, auch werben. Gott ist ein werbender Gott, einer der wirbt. Wir haben heute ein bisschen in der Pause über Calvinismus und über Vorherbestimmung und so weiter geredet. Hier in der reformierten Theologie hat Gott, der werbende Gott, keinen Platz. Denn Gott bestimmt alles vorher. Gott wirbt nicht um den Menschen, Gott bestimmt sowieso alles vorher. Das ist nicht die Lehre der Schrift. Gott wirbt um den Menschen, dass er nicht sündigt. Nicht Gott bestimmt vorher, ob er jetzt sündigt oder nicht. Nein, nein. Der Mensch ist absolut verantwortlich für jede Handlung und Gott wirbt um ihn. Sündige nicht. Pass auf. Er warnt ihn. Gott sucht die Gemeinschaft mit Kain, er gibt ihn nicht gleich auf. Gott will ihn überführen, ins Licht stellen. Aber der Zorn von Kain war schon Sünde und jetzt will er ihn vom Zorn überführen. Die Frage war, warum bist du zornig? Kain hätte antworten sollen, ich bin zornig, weil hätte mit Gott reden sollen, weil ich dich nicht verstehe. und so weiter. Aber er hätte er hingehört, genau, hätte er das getan, was sein Bruder Abel getan hat, das Beste für den Herrn, hätte er sehr wohl verstanden. Warum bist du zornig? Warum ist dein Gebetsleben gestört? Du hättest die Kraft zum Widerstehen. Die wäre da. Du hast ja den Auftrag zu herrschen, oder? 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27. Der Mensch, der erste Auftrag, er soll herrschen. Und der erste, über den man herrschen soll, ist über unsere eigenen Gefühle und über unseren Körper und über unsere Stimmungen und über unsere Launen und so fort. Über unsere Lüste und über unseren Ärger. Wir sind schuldig, wir können nicht uns hinausreden, ja, aber der andere hat mich zum Ärgern gebracht. Oder du, oder Gott selber hätte ihn zum Ärgern gebracht. Nein. Herrsche, du sollst über die Sünde herrschen. Hier ist das erste Mal nach dem Sündenfall, dass Gott vom Herrschen spricht. Das erste Mal. Der Mensch geschaffen zum Regieren. Römer 6, Vers 14. Die Sünde wird nicht Herr über euch sein, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Dürfen wir als Gläubige sagen. Paulus sagt es zu uns, Römer 6, Vers 14. Sünde wird nicht herrschen über euch durch die Kraft Jesu Christi, weil wir unter Gnade stehen, weil wir nicht unter Mose stehen, sondern unter Christus, einem gnädigen Christus, der auch die Kraft gibt, dass wir nicht sündigen müssen. Kein nimmt die Warnung nicht an. Sünde geschieht. Also wird noch schlimmer, weitere Sünde geschieht, muss ich sagen. Und zwar Vieh und schlimme Sünde. Kain redete zu seinem Bruder Abel. Andere übersetzen, er sagte es seinem Bruder Abel. Beides ist möglich zu übersetzen. Kain redete zu seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain gegen Abel, seinen Bruder, und tötete ihn. Der Weg Kains, Judas 11, der Weg Kains. Der Weg weg von Gott und hin zur Sünde. Letztlich aus Hass gegen Gott. Du sollst kein Opfer mehr bekommen von dem Abel. Gott, du sollst nichts mehr bekommen von Abel. So nimmt Kain dem Herrn das Opfer weg. Und Jahwe sagte zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Schon wieder eine Frage. Warum die Frage? Hat Gott nicht gewusst? Natürlich hat Gott gewusst. Pädagogische Frage. Wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß es nicht. Du Lügner. Die erste bewusste Lüge, oder? In der Bibel. Von Menschen. Von Menschen, ja. Erste bewusste Lüge eines Menschen, direkt an Gott gerichtet. Bin ich meines Bruders Bewacher, Behüter? Bin ich meines Bruders Hüter? Antwort, ja. Natürlich bist du deines Bruders Hüter. Und natürlich ist ja klar, dass auch der Ältere für den Jüngeren sorgen soll, schauen soll. Hast du auf deinen Bruder aufgepasst? Nein. Bin ich meines Bruders Hüter? Das ist auch für uns wichtig. Wir sind auch die Hüter unserer Geschwister. Nicht Polizisten. Wir sind nicht Polizisten für die Bruder und für die Schwestern. Hüter. Schauen, wie es ihm geht. Helfen. Ein Hirte schaut zu den Schafen, wie es ihnen geht. Er sagte, was hast du getan? Was hast du getan? Das ist auch mehr ein Ausruf als eine Frage. Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden her. Die Stimme des Blutes, und Blut steht im Mehrzahl, die Stimme der Blutmengen deines Bruders schreit zu mir. Der Erdboden soll bebaut werden, bedient werden. Der soll nicht das Blut des anderen trinken. Nun wird der Erdboden ihm keine Kraft mehr geben, keinen Ertrag mehr, keine Kraft, sagt Vers 12. Der Erdboden wird dir hinfort seine Kraft nicht geben. Das heißt, die Kraft, die in ihm steckt. Den Ernteertrag letztlich. Später wird Gott zu Noah sprechen. Das Blut deines Bruders werde ich fordern von dir. Wahrlich, euer Blut nach euren Seelen werde ich fordern. Von jedem Tier werde ich es fordern und von der Hand des Menschen. Von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen fordern. Warum dürfen wir keine Menschen umbringen? Steht da, von der Hand eines jeden seines Bruders werde ich die Seele des Menschen fordern. Das Leben werde ich fordern. Weil wir Brüder sind. Und nun verflucht seist du von dem Erdboden hinweg. Das erste Mal, dass ein Mensch verflucht wird. Und wenn ein Mensch verflucht wird von Gott, dann bedeutet das Hölle. Gottes Gnade zu verwerfen ist schlimmer als von Satan verführt zu werden, von einem Baum zu essen. Gottes Warnung in den Wind schlagen und dann einem Menschen das Leben zu nehmen. Er bekommt seine Strafe und er tut nicht Buße. Kein Hinweis auf Buße, kein Hinweis auf Bekenntnis der Sünde. Was hast du getan? Er hat nicht geantwortet. Was hast du getan? Keine Antwort. Kein Sündenbekenntnis. Kein Zusammenbrechen vor Gott. Oh Gott, ich bin schuldig. Das erste Mal, dass ein Mensch hier stirbt auf der Erde. Das erste Mal, dass es einen Toten gibt. Es muss ein furchtbarer Schrecken gewesen sein. Sünde ist deshalb so schlimm, weil sie das Wesen Gottes angreift. Wer ein Geschöpf Gottes angreift, das Bild Gottes darstellt, der greift Gott an. Wenn ich das Bild eines Bundespräsidenten verbrenne, dann sage ich damit was aus, oder? Wenn ich Gottes Bild einen Menschen zerstöre, dann ist das eine Botschaft an Gott. Nach dem Bilde Gottes ist der Mensch geschaffen. Gott wird den zerstören, der einen Bruder zerstört. 1. Korinther 3, Vers 17. Gott wird den zerstören. 1. Korinther 3, Vers 17. Wenn jemand das Tempelheiligtum Gottes verdirbt, wird Gott ihn verderben. Denn das Tempelheiligtum Gottes ist heilig, das seid ihr, die Gläubigen. Wenn ein Gläubiger andere Gläubige verdirbt, zerstört, wird Gott ihn zerstören. Wenn du den Erdboden bearbeitest, soll er hinfort seine Kraft nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Unstet, unbeständig, umherirrend, flüchtig. Kein verliert seinen Platz und seine Aufgabe und seinen Sinn. Wir haben schon davon gesprochen heute. Der Sinn im Leben, kein Sinn. Kein Arbeitendes, kein Bebauen. Sein Bebauen wird sinnlos, weil der Acker seine Kraft nicht mehr gibt, seinen Ertrag nicht gibt. Folglich wird alles sinnlos und sein Dasein sinnlos. Er ist der Prototyp für jeden Abgefallenen. Kein sagte zu Jahwe, zu groß ist meine Ungerechtigkeit, um sie zu tragen. Das heißt, meine Strafe für die Ungerechtigkeit, hier in dem Sinne verwendet. Ich glaube, Schlachter hat auch so übersetzt. Meine Strafe für die Ungerechtigkeit, oder? Wie heißt denn Schlachter? Ja, Strafe. Strafe, ja. Nämlich Strafe für die Ungerechtigkeit. Zu groß ist meine Strafe, um sie zu tragen. Er bedauert die Folgen. Er bedauert nicht sein Handeln. Er bedauert die Konsequenzen. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Erdbodens vertrieben. Und vor deinem Angesicht werde ich verborgen sein. Er darf Gott nicht mehr anschauen. Ich habe das hier dargestellt. Da oben. Kain schaut Gott zuerst nicht mehr an. Und unten. Okay, Kain, dann darfst du jetzt nicht mehr Gott anschauen. Verborgen werde ich vor deinem Angesicht sein. Unstet und flüchtig auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich töten. Keine Buße, kein Bekenntnis. Kein Beklagen der Sünde, sondern nur Beklagen der Folgen der Sünde. Und jetzt Angst. Angst vor den anderen, die ihn erschlagen. Dass andere genauso handeln an ihm wie er. Aber auch wiederum, hier sehen wir dann die Gnade Gottes im Gericht, Vers 15. Jahwe sagte zu ihm, so denn, jeder, der Kain erschlägt, siebenfältig soll er gerecht werden. Und Jahwe machte an Kain ein Zeichen, auf das ihn nicht töte, wer irgend ihn fände. Also Gottes Gnade im Gericht, er schützt ihn vor anderen, die ihn töten könnten. Mittlerweile sind, ich weiß nicht, ob mittlerweile schon, wahrscheinlich schon, ist schon eine gewisse Zeit verstrichen, dass es vielleicht schon andere Menschen gibt. Oder redet er in Bezug auf die Zukunft? Und Kain ging weg von dem Angesicht Jahwes und wohnte im Lande Not. Das Wort Not heißt Ruhelosigkeit, Heimatlosigkeit. Er wohnt im Land der Heimatlosigkeit, östlich von Eden, jenseits von Eden. Wir merken hier, Eden existiert noch. Also hier ist ein Hinweis. Du, Gerhard, ja, hier ist ein Hinweis, existiert noch. Vers 17, Kain erkannte seine Frau, das war eine Schwester natürlich, Kain erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Und er baute eine Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Henoch bedeutet Darbringung, Weihe. Ich weiß nicht, ob das eine besondere Bedeutung hat, dass er den Sohn Henoch nennt. Dem Henoch wurde Irad geboren. Irad 4, Vers 18. Irad, der Flüchtige. Der Flüchtige. Und Irad zeugte Mehujael, das bedeutet Lebensspender, Lebensquelle, ist Gott. Also Mehujael, der Lebensspender ist Gott. El steckt da drin. El, der Name Gottes. Also der Gott, der, ja, El als Gott. Andere deuten den Namen als anders. Es gibt ja noch eine andere Deutung für Mehujael. Die heißt, in dem das Göttliche erloschen war. Also gerade das Gegenteil. Ich weiß nicht, wie man auf diese Deutungen kommt. Ich habe das nur in einem Lexikon nachgeschaut, in einem Namenslexikon. Mehujael zeugte Methushael oder Methusael. Das bedeutet, der, der den Tod begehrt. Auch kein schöner Name. Der, der den Tod begehrt, weil es ihm so schlecht ging vielleicht. Und Methusael zeugte Lamech. Lamech bedeutet gewaltiger, Niederstrecker. Und jetzt kommt die erste Verherrlichung der Gewalt. Und Lamech nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada, der Name der anderen war Zilla, hier die erste Polygamie. Ada und Zilla. Was das heißt? Ja, Moment. Ada, die Geschmückte oder Vergnügen. Zilla, Erquickung oder Gesang. Vers 20 und Ada gebar Jabal. Jabal, der Wanderer, der Nomade. Also die ganze Familie, die ganzen Nachkommen werden also auch Wanderer und Umherirrende, nicht nur der Kain selber. Jabal, der Wanderer, der Nomade, dieser war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Ja, er wohnt in Zelten, deshalb Nomade, Herdenbesitzer. Der Name seines Bruders war Jubal. Jubal bedeutet Posaunenhall, Posaunenstoß oder auch Leierspieler, also irgend so ein, jedenfalls Musikant. Ja, Musikant heißt es auch. Musikant kann es auch heißen. Allgemein Jubal, Musikant. Dieser war der Vater all derer, die mit der Laute und der Flöte umgehen. Also mit Musik. Und Ziller, Vers 22, auch sie gebar Tubal-Kain. Tubal-Kain bedeutet Schmied aus Tubal. Schmied aus Tubal. Oder ein Eisenspan von der Schmiede. Also ein Eisenspan von der Schmiede. Schmied aus Tubal. Ja. Ein Hämmerer von allerlei Schneidewerkzeug aus Eisen und Erz. Und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Das bedeutet Lieblichkeit oder Freundlichkeit. Es gibt doch noch ein paar Lichtblicke in dieser Familie. Familiengeschichte. Und Lamech sagte zu seinen Frauen, Ada und Zilla, höret meine Stimme. Frauen Lamechs, horchet auf meine Rede. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Strieme. Das ist ein typischer Parallelismus bei Gedichten und so Versen oft in der Bibel. Der erste Teil und der zweite Teil bedeuten das Gleiche. Ja, das ist, findet man sehr oft in den Psalmen. Parallelismus nennt man das. Der erste Satz, einen Mann erschlug ich für meine Wunde. Und der zweite Satz, einen Jüngling erschlug ich für meine Strieme. Es ist ein, zweimal wird mehr oder weniger das Gleiche ausgesagt. Wenn Kain siebenfältig gerecht wird, Lamech 77-fältig. Wie anders hat der Herr Jesus geredet. Hier Verherrlichung der Gewalt. Der Herr Jesus hat gesagt, wir sollen nicht nur siebenmal vergeben, sondern 77-mal oder 770-mal, je nachdem, wie das übersetzt wird. Und Adam erkannte abermals seine Frau. Und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Das dürfte also bald nach dem Tod des Abel gewesen sein. Aber wir können es nicht beweisen. Seth heißt Ersatz. Ersatz. Denn Gott hat mir einen anderen Samen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Getötet hat. Und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Enosch bedeutet schwacher, hinfälliger Mensch. Also Mensch. Mensch in seiner Schwachheit. Adam heißt Mensch, der Mensch von der Erde, der von der Erde genommene. Und Enosch heißt der Mensch in seiner Schwachheit, Hinfälligkeit. Damals fing man an, den Namen Jahwes anzurufen. Enosch ist das Gegenteil von Lamech. Gerade das Gegenteil von Lamech. Seth nannte seinen Erstgeborenen nicht Lamech, wie wir vorher gehabt haben, machtvoller und gewaltiger, sondern Enosch nannte seinen Erstgeborenen der Schwache. Ihm galt nicht die Manneskraft und die Gewalt als höchste Tugend, sondern sein Ideal war also ganz anders. Der Mensch, der abhängig ist von Gott, der hinfällige, Schwache, der nichts ist ohne Gott. Lamech war das Gegenteil, der selbstherrliche Mensch, der sagt, ich räche, wenn du mir nur ein bisschen was tust, ich räche das gleich 70-fach. Enosch ist der Mensch, der sich bewusst ist, ich bin hinfällig ohne Gott. Und wir dürfen annehmen, dass Enosch dann wirklich auch so wurde, denn zu seiner Zeit hat man angefangen, den Namen des Herrn anzurufen. Merkt ihr, hier steht rufen, nicht einfach sprechen. Rufen, jetzt muss man rufen zu Gott. Entfernung ist eingetreten zwischen den Menschen und Jahwe. Zuerst rief Gott den Adam, Kapitel 3, Vers 9. Und jetzt ruft der Enosch zu Jahwe. Anbetung, Anrufen. Auf Schritt und Schritt braucht er den Jahwe für sein Leben. Sind da welche von eurer Seite her jetzt Fragen?
Ja. Automatisch jetzt der dritte Sohn oder ist es nur der dritte bekannte Sohn?
Also so wie es hier erzählt wird, muss man annehmen, er war der dritte Sohn, denn wenn Sie sagen Ersatz, wenn jetzt andere Söhne dazwischen gewesen wären, dann fragt man sich, wieso waren sie nicht der Ersatz? Aber vielleicht gibt es eine Erklärung. Ich meinte, so wie es hier steht, müsste man fast annehmen, er war der Dritte. Aber vielleicht...
Weil im Geschlechtsregister sind ja nicht immer die Erstgeborenen.
Richtig.
Nur die, welche die besonders. Linie bis Noah weitergegangen.
Gut, man könnte sagen, vielleicht waren andere Söhne da, die... Aber warum haben Sie die nicht als Ersatz betrachtet für den... Ach so... Also mir scheint, so wie der Bericht ist, ja, wir haben ja dann das Geschlechtsregister von Seth. Also wie wenn hier zwei Linien aufgezeigt werden. Wir haben jetzt das Geschlechtsregister von Kain gesehen oder diese Geschlechterfolge hier. Vers 19 bis 22. Und dann haben wir die Geschlechterfolge von Seth. Und mir scheint, es sind zwei Linien, die hier entstehen. Also jedenfalls, so ist es halt, so ist es nach dem Bericht, der hier ist. Ich möchte also nicht zu viele andere Sachen so mal hineinlesen. Ich komme mir vor, es ist sicherer, man bleibt einfach nur bei dem, was gesagt wird. Und da berichtet wird von diesen zwei Linien, die Linie Kains und die Linie Seths. Und die Linie Seths wird jetzt dann gerade im Folgenden dann noch aufgeführt, weitergeführt. Das schaue ich jetzt gerade nach. Erz habe ich hier stehen. 4,22. Könnte sein, dass das eine mehrere Bedeutung hat. 1. Mose 4, 22.
Meine Übersetzung ist Kupfer und Eisen.
Barzel auf Hebräisch. Barzel, hier steht, nach diesem Lexikon ist es Erz, also, und das erste vorher ist Kupfer oder Bronze, beides. Das scheint nicht ganz klar zu sein, Kupfer oder Bronze, das kommt öfters vor, auch im Griechischen ist es nicht ganz klar, Kupfer oder Bronze. Ist es eine Mischung aus Kupfer und noch etwas oder ist es Kupfer rein, reines Kupfer? Kupfer und Zinn oder was? Kupfer und Zinn, Bronze, ist schwer zu sagen. Ich schaue gerade noch in einem Lexikon nach hier, habe ich noch ein paar Lexika. Später, ja. Das Lexikon weiß auch nicht Bescheid. Es steht nur ein gewisses Metall. Und die sind nicht klüger in dem Fall als wir. Oder machen uns nicht klüger. Man ist sich nicht klar, weil man hat wahrscheinlich zu wenig Vergleichsmöglichkeiten. Mit dem Wort. Gut.
Wie haben die das geschafft mit den Namen? Dass sie bei der Geburt oder wann schon festgelegt haben, die ganzen Werdegang des Menschen? Oder dass sie das schon geschaut haben?
Ja, nicht immer wurden ja auch bei der Geburt schon die Namen gegeben. Manchmal wurden ja auch Namen geändert oder Namen hinzu, kamen Namen hinzu. Das gibt es ja auch, das sehen wir auch in der Bibel öfters. Dass Leute dann einen Zusatznamen bekommen und dass vielleicht dann der wichtigere und bekanntere Name dann erhalten bleibt und der andere verschwindet. Könnte so sein. Aber ich kann es nicht beweisen.
Wieso ist das Fett das wertvollste vom Tier? Weil, soweit ich weiß, wird erst seit der Sintflut Fleisch gegessen.
Ja, hier essen sie auch nicht die Menschen, hier isst sie ja Gott. Es ist ja für Gott das Fett.
Der Mensch, aber das ist wertvoll.
Bitte, aber der Mensch?
Der Mensch opfert ja das Wertvollste.
Er opfert das Wertvolle, ja. Er opfert das Wertvollste. Wir können nur aus dem Bericht nach, also aus 3. Mose wissen wir jedenfalls, dass das Fett zu den Wertvollsten gehört. Die Leber, glaube ich, auch noch. Leber und Fett sind ein paar Dinge, die Gott gehören. Ich glaube, die Nieren, die Leber und das Fett. Die drei. Und eins ist klar, der das geschrieben hat, Mose, wusste Bescheid, dass es das Fett das Beste ist. Und er schreibt hier unter Inspiration des Heiligen Geistes. Und wie viel die jetzt wussten, sie müssen wohl gewusst haben, dass das Erste, der Erstling, für Gott wichtig ist und dass auch das Fett für Gott wichtig ist. Aber woher sie es wussten, oder vielleicht hat Gott es einfach geoffenbart, aber man konnte es nicht essen. Ich kann es nicht, letztlich kann ich die Frage nicht beantworten. Ich
weiß nicht. Das war nochmal der Geschmacksträger, oder?
Fett ist der Geschmacksträger?
Ja, der hauptsächliche Geschmacksträger, der es speichert.
Aha.
Ja. Wenn du Würste besitzt, dann speichert das Fett das meiste.
Also. Aha. Ja, das. Also, das heißt, das macht Sinn, macht sehr Sinn, ja, dass Fett der Geschmacksträger ist. Nun gut, ich kann es also hier nicht beantworten, wieso das schon damals, die das wussten, dass das Fett das Beste ist. Weiß es jemand?
Ich habe eine Idee.
Ja?
Ja? Aber das hat auch noch ein bisschen aus Äußerung. Ich meine, mag das Bier abschließen, das ist wieder krank oder schwach.
Ja, danke.
Das ist eigentlich ein fettes Tier, was rund ist, ja. Was gut gefüttert worden ist. Das ist besser, als wenn jemand
irgendein
ausgemageres Auskunft.
Ja, verstehe. Ja, gut. Wozu? Zuchttiere, Lasttiere, Wolle, Käse, Milch. Fleisch nicht. Gut, zum nächsten Abschnitt. Wir fahren ein bisschen schneller jetzt. Ne? Wir sind schon im 3. Teil des Buches, also was wollen wir? Wir sind schon im 3. Teil des Buches, also wir sind gut unterwegs. Die Entwicklung des Menschengeschlechts zum Bösen, das Gericht und der Neubeginn, Kapitel 5 bis 9. Wir haben hier eine Genealogie von Adam bis Noah. Später dann haben wir eine Genealogie von Sem bis Abraham. Hier haben wir 10 Glieder plus ABC plus die 3 Söhne. In 1. Mose 11 haben wir 9 Glieder plus 3 Söhne. Aber von Sem auf Abraham sind es 10 und von Adam auf Noah sind es 10. Jeweils 10. Und lückenlos. Wahrscheinlich lückenlos. Es sei denn, es ist diese eine Frage, es gibt ja noch einen gewissen Kainan im Genesis 11. Gibt es noch einen Kainan bei Lukas Kapitel 3, der ist eingeschoben und man weiß nicht, wie kommt der Kainan dorthin, wenn der masoretische hebräische Text den Kainan nicht hat und nicht nur der masoretische Text, auch der samaritanische und auch die Parallelstellen in Chronikbüchern, sogar nur das griechische, die griechische Septuaginta hat diesen Kainan drinnen, in 1. Mose 11 als so zwischenrein geschoben. Und man vermutet, dass über die sogenannte Septuaginta, die griechische Übersetzung, ist dann das, der Kainan in das Geschlechtsregister von Lukas gekommen, aber ich kann es, ich habe hier offene Fragen, ich kann das, ich verstehe es nicht. Wo ist der Fehler? Oder ist ein Fehler? Oder wie ist die Lösung? Ich habe hier keine letzte Lösung. Sicher ist im Buch der Chroniker, in den Geschlechtsregister, dort gibt es keinen Kainan. Im masoretischen hebräischen Text gibt es keinen Kainan, keinen diesen eingeschobenen Kainan. Und auch nicht in dem samaritanischen Text und auch nicht im 1. Chroniker im griechischen Text. Nur im griechischen Text von den 1. Mose 11 gibt es diesen eingeschobenen und in Lukas 3. Das ist eine gewisse Schwierigkeit, aber wir können uns hier nicht aufhalten, weil wir die Lösung heute nicht finden werden. Ansonsten also sind diese Geschlechtsregister lückenlos. Das heißt, wir können ganz klar auch ausrechnen, wie lange jemand gelebt hat und wer Zeitgenosse von wem war. Und ich habe hier eine schöne Kopie hier von einem von euch. Ah ja, ich glaube, das hier. Ihr kennt das wahrscheinlich. Ja, das sind diese, man sieht, wer Zeitgenosse von wem war. Und man sieht hier, dass Sem lebte weit, weit hinein ins Leben Abrahams. Der Strich ist die Sintflut. Und der erste nach dem Strich ist Sem. Sem lebte sehr lange. Aber die Sintflut hat keiner überlebt, außer Sem, Ham und Japhet. Plus Noah. Also hier Noah selber, ja, und der erste nach Noah ist Sem. Also Noah selber hat noch den Peleg erlebt, ja, wo die Erde zerteilt wurde oder geteilt oder verteilt wurde.
Methuselah war der Einzige, der eigentlich mit der Sintflut gestorben.
Ja. Methuselah stirbt im Jahr der Sintflut. Sein Sohn Lamech stirbt 5 Jahre vor der Sintflut. Ja. Ja, sie waren die Linie Seths und von der wird eigentlich Positives berichtet. Bitte?
Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie eine Entscheidung.
Ja, ich gehe davon aus. Geschlechtsregister, wir werden jetzt nicht alles, ja gut, nein, wir lesen jetzt nicht alles. Wir lesen nur Vers 21, Vers 9, Kapitel 5, Vers 1 zuerst, 5, Vers 1. Dieses ist das Buch der Toledot Adams, also des hervorgebrachten Adams. An dem Tage, da Gott Adam schuf, machte er ihn im Gleichnis Gottes, männlich oder als einen männlichen und als eine weibliche, schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Adam, Mensch, vom Erdboden genommene, an dem Tage, da sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis, nach seinem Bilde, und gab ihm den Namen Seth, Ersatz. Der nächste ist Enosch, der hinfällige, schwache Mensch. Der nächste ist Kenan, nicht zu verwechseln mit Kainan. Kenan. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie die heißen, was der Name bedeutet. Also Kainan oder Kenan. Erworbener, ähnlich wie Kain, oder? Ein Erworbener. Der nächste ist Mahaleel. Heißt Gott, El. Gott ist lobenswert, der lobenswerte Gott. Mahaleel. Der nächste nach ihm ist Jared. Er steigt herab. Er steigt herab, der Herabsteigende. Und Danach Jared kommt Henoch, der Geweihte. Und nach Henoch Methuselah seinen Tod schickt. Andere deuten es als Mann des Wurfgeschosses. Beides scheint es möglich. Wirklich Metu, seinen Tod, Schalach, sendet. Und andere deuten es als Mann des Wurfgeschosses, der sendet vielleicht seine Geschosse aus. Dann Henoch, dann nach Methuselah kommt Lamech, der zweite Lamech sozusagen, der Niederstrecker, der Gewaltige, der Gewalttätige. Nach Lamech kommt dann Noach. Noach heißt Ruhe und Trost. Ruhe und Trost. Und es gibt jetzt nun fantasievolle Menschen, die haben hier das ganze Evangelium in diesen Namen entdeckt. Ich glaube, es war von Roger Liervy. Der Mensch, ich lese vor, jetzt kommen alle Namen nochmal vor. Der Mensch kam in die Stellung oder wurde gesetzt als ein Sterblicher, Hinfälliger. Und er weinte. Weinte, das war Weinen, das war in dem Fall der Kenan. Ach so, ja, da wird hier mit Weinen übersetzt. Der lobenswerte Gott stieg herab, weihte sich als Opfer und sein Tod sendet oder vermittelt dem gewalttätigen Menschen Ruhe und Trost. Das ganze Evangelium in der Linie seht. In einem Satz, in zwei Sätzen. Also nochmal, der Mensch Adam kam in die Stellung, seht, eines Sterblichen, Enosch, und er weinte, keiner. Der lobenswerte Gott, das ist jetzt lobenswerte Mahalalel, stieg herab, Jared, weihte sich, Henoch, als Opfer, sein Tod sendet, Methuselah, dem gewalttätigen Menschen, Lamech, Ruhe und Trost, Noach. Aber wie gesagt, das ist schon ein bisschen Fantasie auch, aber wer weiß, aber es ist doch interessant, diese Worte, oder? Es ist vielleicht doch nicht nur Fantasie, vielleicht steckt doch etwas schon von Gottes Weisheit dahinter. Jedenfalls, wir bleiben noch ein bisschen bei Henoch. Henoch ist ein besonderer Mann hier in dieser Linie der Gläubigen. Er ging jeden Schritt mit Gott. Es heißt hier, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, wandelte er 300 Jahre mit Gott. Er ging jeden Schritt mit Gott, er lernte ihn wirklich gut kennen. Er wusste nicht so viel wie wir, aber er wusste, das, was er wusste, das reichte aus, um mit Gott eine enge Gemeinschaft zu pflegen. Ja, man muss nicht viel wissen, man kann trotzdem eine enge Gemeinschaft pflegen mit dem Herrn. Schritt halten mit Gott, das war sein Motto, Schritt halten mit Gott. Er hat ausführlich gesprochen über alles mit dem Herrn. Dann, er war ein Beter. Das zweite, er war ein Prophet. Henoch war ein Prophet. Das steht nicht in diesem Text, das steht in Judas 14 und 15. Also er war ein Beter, erstens. Zweitens, er war ein Prophet, Judas 14 und 15. Henoch, der siebente von Adam, weissagte mit den Worten, siehe, der Herr kam inmitten seiner heiligen Zehntausenden. Er weissagte, heißt er prophezeite, also war ein Prophet. Und zwar sein Thema war das Gericht. Das Gericht, der Herr kam oder kommt inmitten seiner heiligen Zehntausenden, um über alle Gericht zu halten und alle ihre Ehrfurchtslosen zu strafen, wegen all ihrer ehrfurchtslosen Werke, mit denen sie in ehrfurchtsloser Weise sich vergingen, wegen alles Harten, dass die ehrfurchtslosen Sünder gegen ihn redeten. Viermal ehrfurchtslos. Das war Judas 14 und 15. Das Wort heißt nicht gottlos, bitte. Das Wort heißt nicht gottlos. Judas 14 und 15. A, Sebes. Sebes heißt ehrfurchtsvoll, fromm. Sebes. Und A, Sebes ist das Gegenteil von ehrfurchtsvoll. Also ehrfurchtslos, nicht gottlos. Das ist ja noch ein Zeichen der Endzeit. Die Menschen werden nicht gottlos sein, also sie werden ehrfurchtslos sein. Sie werden nicht Atheisten sein, aber sie werden keine Ehrfurcht haben vor Gott. Sie werden vielleicht Gott sogar noch im Munde führen, aber sie werden keine Ehrfurcht mehr haben. Judas 14, 15, Henoch war ein Prophet. Drittens, Henoch war ein Mann des Glaubens. Hebräer 11, Vers 5. Was ich euch jetzt gebe, ist eure nächste Predigt. Das sind alles Predigtpunkte, oder? Da kann man drüber predigen. Erstens Henoch der Beter, zweitens Henoch der Prophet, drittens Henoch der Mann des Glaubens. Hebräer 11, Vers 5 und 6. Im Glauben wurde Henoch versetzt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn versetzte. Denn vor seiner Versetzung ist ihm bezeugt worden, Gott wohlgefallen zu haben. Gott hat ihn versetzt in eine andere Welt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Hebräer 11, Vers 5 und 6. Er war ein Mann des Glaubens. Viertens, Henoch wurde belohnt. Henoch wurde belohnt. Gott liebte den Henoch sehr. Henoch lebte nur ein Drittel der normalen Lebenserwartung der damaligen Zeit. Die normale, durchschnittliche Lebenserwartung war 912 Jahre. Er lebte nur 365. Knapp, also ein bisschen mehr als ein Drittel. Aber der Lohn, den er bekam, war groß. Ein kleines Mädchen hat mal die Geschichte erzählt von dem Henoch und sie hat so erzählt. Jeden Tag hat der liebe Gott mit Henoch einen Spaziergang gemacht und das Spazierengehen war immer so schön und jeden Tag wurde der Spaziergang ein bisschen länger. Und dann hat Gott eines Tages gesagt, ach weißt du, jetzt sind wir schon so weit gegangen, komm jetzt kommst du mit mir heim. Und hat ihn mitgenommen. In mein Haus, in Gottes Haus. Er wurde versetzt in die andere Welt. Das Wort ist nicht genau das gleiche Wort wie entrückt im Neuen Testament. In Hebräer 11 steht versetzt. Er wurde versetzt. Hier im Alten Testament heißt es, er wurde hinweggenommen. Aber was es war, war eine Entrückung. Es war genau das, was eine Entrückung ist. Gott nimmt ihn einfach weg, ohne dass er stirbt. Er wurde versetzt. Also er hat den Tod nicht gesehen, wird extra betont. Tod nicht erlebt. Gut. Sem, Ham und Japhet sind die Söhne Noachs. Also Noachs. Sem heißt Name oder guter Ruf. Sem oder Shem eigentlich, am Hebräischen Shem. Und Ham heißt der Dunkelhäutige, der Dunkelfarbige. Also wir würden sagen, ein Schwarzer oder ein Dunkler. Braun. Und der Dritte, der Japhet, heißt Ausbreitung. Der hat sich weit ausgebreitet. Also Ham kann auch heißen der Verbrannte, nämlich von der Sonne, sonnenverbrannt. Also eine andere Pigmentschicht, wie sagt man, Pigmentschicht ja, an der Haut, als die anderen zwei. Und schon sind wir in Kapitel 6, sind noch Fragen zu Kapitel 5?
Ja. Ist es so, dass man sagen kann, dass von Ham alle...
Also jedenfalls die hamitischen Völker haben sich ja dann in Afrika dagegen verbreitet. Mizraim ist einer der Söhne Hams und das heißt Ägypten. also das sind die ägyptischen Völker und da weiter auch die anderen in die afrikanische Welt. Man kann das sehr stark annehmen, ja. Aber es muss nicht sein, dass alle wirklich schwarz waren, einfach ein bisschen dunkel. Die Kanaaniter waren ja auch Hamiten, oder? Und die Kanaaniter, können wir nicht sagen, dass die alle schwarz waren. Die waren ja auch die Kinder, ein Sohn von Ham war Kanaan. Gut, man kann immer noch sagen, ja, dann war halt der Kanaan wieder ein Heller. Das ist ja bei der Vererbungslehre so der Fall, dass wenn man ein Schwarzer ist, dann muss man nicht alle Kinder gleich schwarz sein. Oder? Bitte, Kusch. Kusch ist auch ein Äthiopien, oder? Und Sudan. Und Mitzrayim, die Ägypter, genau, sind auch dunkel. Aber nicht ganz schwarz. Weiß man nicht. Bitte. Ja, das ist die hebräische Zählweise. Es werden einfach die drei genannt. Sie waren aber nicht Zwillinge. Das ist auch bei Abraham, Nahor und Haran so. Und auch die Reihenfolge ist nicht gesichert. Wobei, also ganz sicher bei Abraham, Haran und Nahor, Abraham, Nahor und Haran ist die Reihenfolge anders, als sie, die chronologische Reihenfolge anders, als sie hier genannt werden. Denn Abraham war nicht der Erstgeborene. Das kann man ausrechnen durch die Jahre, die der Abraham verbracht hat mit seinem Vater, bis der Vater gestorben ist. Und dass Abraham 570 Jahre alt war, also nach Kanaan kam und so weiter. Wenn man das alles ausrechnet, stellt man fest, dass er 60 Jahre später geboren ist als der Erstgeborene. Also der erste Sohn war wahrscheinlich Nahor. Das ist, ja. Und jedenfalls 60 Jahre später erst Abraham. Und hier bei Sem, Ham und Jafet erfahren wir später, dass sie nicht zur gleichen Zeit geboren wurden. 1. Mose 11, Vers 10 und 10, Vers 21. Jetzt müssen wir schauen. 1. Mose 11, Vers 10. Ja, da ist nur die Rede davon, dass Sem 100 Jahre alt war und Arpachschad zeugte 2 Jahre nach der Flut. Das heißt, wenn er 100-jährig war, 2 Jahre nach der Flut, dann muss er also 98 gewesen sein im Jahre des Endes der Flut. Das heißt, war dann also noch nicht ganz 100. Kapitel 10, Vers 21, was steht da? Sem, dem Vater aller Söhne Hebers und so weiter, dem Bruder Jafets des Großen, des Größeren. Hier wird Jafet der Größere genannt, aber ist nicht klar, ob das auf bezogen ist. Bitte? 9,24, da ist noch was. 9,24, ja, danke. Sein kleinerer Sohn. Noah erwachte von seinem Weinen und erfuhr, was ihm sein kleiner Sohn, sein jüngerer Sohn ihm getan hatte. Jüngster oder Jüngerer, je nachdem, wie man es übersetzt. Wenn er Jüngste ist, dann war Ham der wenn es Jüngste übersetzt werden muss, aber es könnte auch Jüngerer heißen, dann ist es nicht notwendig. Ich sage, es ist nicht ganz klar. Ich habe mich einmal damit beschäftigt, aber ich war nicht zufrieden. Wer ist jetzt wirklich der Erste, der Zweite und der Dritte von diesen Söhnen? Es ist auch nicht so wichtig, aber wer Freude hat, kann dem mal nachgehen und sollte auch ein bisschen Kommentare dazu lesen. Zum Beispiel Karl Delitzsch behandelt das recht gründlich, hat sich da Zeit genommen, diesem Phänomen nachzugehen, wer jetzt der Älteste von den dreien war. Kann das dort lesen, nachlesen. Es gibt es im Internet. Karl Delitzsch ist im Internet zum Herunterladen, wer sich da interessiert dafür. Kapitel 6. Es geschah, als die Menschen begannen, sich zu mehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Menschentöchter gut oder schön waren und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die irgend sie sich erwählten. Und Jahwe sagte, mein Geist soll nicht ewiglich im Menschen ringen oder rechten oder walten, da er ja Fleisch ist, und es sollen sein, seine Tage, 120 Jahre. Und in jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach, als die Gottessöhne zu den Menschentöchtern eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, die von Alters her waren, Menschen mit Namen, das heißt also Menschen von Ruhm, berühmte Menschen. Und Jahwe sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens all den Tag nur böse war. Und es reute Jahwe, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Und Jahwe sagte, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu dem sich regenden Getier, kriechenden Getier, und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen Jahwes. Also, als die Menschen sich mehrten, es ist hier die Rede von einer Heirat der Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen. Die Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen, und das hat schon vielen Menschen Kopfzerbrechen gemacht, was das bedeutet. Da dürfen wir uns auch den Kopf ein bisschen zerbrechen. Es gibt hier mehrere Theorien. Erstens, manche meinen, es waren böse Engel, also Dämonen. Ich gebe hier mal die Schwierigkeiten an. Ich möchte gleich die Schwierigkeiten von diesen Thesen gleich mitgeben. Ihr könnt euch dann auch ein Bild davon machen. Also erstens, das Problem, das wir haben, wenn es Engel waren oder Dämonen, Engel gehen nicht Ehen ein mit Menschen. Und das Wort, das hier verwendet wird im Griechischen, ist eine Heirat. Das heißt, es geht hier nicht um eine Unzuchtshandlung, sondern es geht um eine Eheschließung mit anschließendem Miteinander leben und wohnen und Familie gründen. Das ist schon mal eine Schwierigkeit, eine große Schwierigkeit, weil Engel ja eigentlich nicht mit Menschen Ehen eingehen. Auch in Matthäus 22, Vers 30 heißt es, in der Auferstehung heiratet man nicht, noch, also heiraten sie nicht und noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel Gottes im Himmel, wie Engel Gottes, die an sich nicht heiraten. Ja, man kann sagen, ja, aber im Himmel nicht, aber auf Erden schon. Ja, ist ein bisschen eine Schwierigkeit, ob sie auf Erden heiraten, die Engel. Es ist, ja. Zweite Schwierigkeit, böse Engel werden in der Bibel nicht Söhne Gottes genannt, Dämonen also nirgends, aber man kann dann sagen, ja, aber sie waren noch nicht böse vorher, also könnten sie vorher Engel gewesen sein und nachher waren sie Dämonen. Ja. Aber Tatsache ist, dass sie etwas gemacht haben, was sie nicht machen sollen, sie sind auf der Erde gewesen, dann hätten sie ja was gemacht, was sie nicht machen, sondern müssten sie schon böse gewesen sein, als sie auf die Erde kamen. Söhne Gottes werden zwar die Engel einmal genannt, in Hiob 1 werden die Engel Söhne Gottes genannt, aber Satan nicht, er wird nicht Sohn Gottes genannt. Satan kam dann auch, aber er wird nicht Sohn Gottes genannt. Gute Engel leben im Gehorsam Gott gegenüber. Also kann es sich nicht um gute Engel hier handeln. Drittens, das Urteil Gottes über diese Sache ist auf Menschen, bezieht sich auf Menschen, Vers 3. Das Urteil Gottes über diese Sache bezieht sich auf Menschen. Jahwe sagte, mein Geist soll nicht ewiglich im Menschen rechten, da er ja Fleisch ist. Also wenn das was Böses war, was hier geschah, und es scheint so, dass es nicht gut war, was hier geschah jedenfalls, und wenn das Engel waren, also Dämonen waren, warum werden die nicht bestraft, sondern nur die Menschen? Vers 3. Denn Gott sagt hier, im Zusammenhang mit diesen, offensichtlich steht das im Zusammenhang mit diesen Heiraten, dass die Menschen, dass sein Geist jetzt nicht mehr mit dem im Menschen ringen und rechten und richten wird und walten wird. Das ist wirklich ein Problem. Wenn man diese Engelthese, die ist zwar sehr verbreitet, aber ich habe auch ein bisschen ein Problem damit. Aber ich will euch diese Schwierigkeiten mal sagen. Also das Urteil Gottes darüber ist auf die Menschen anwendbar, nicht auf Engel. Ja, ihre Tage seien 120 Jahre und so weiter. Das bezieht sich auf Menschen, nicht auf Engel. Gab Gott die Menschen deshalb dem Gericht anheim, weil die Engel sich aus ihnen Frauen aussuchten und Leute, Frauen heirateten? Wenn es Engel gewesen wären, dann wären die Engel die Hauptschuldigen gewesen, dann müssten sie also auch bestraft werden. Aber von einer Bestrafung der Engel liest man überhaupt nichts im Genesis-Bericht. Das ist schon mal verdächtig, jedenfalls. Es müsste irgendetwas gesagt werden, würde man erwarten, jedenfalls. Viertens, manche beziehen das, was der Petrus sagt, auf diesen Fall im 2. Petrus 2. Das sollten wir kurz aufschlagen. 2. Petrus, Kapitel 2. Vers 4, wenn Gott Engel die Sündigten nicht verschonte, sondern sie für das Gericht aufbewahrte, indem er sie in den Tartarus, in den Abgrund oder so, verwies und Stricken der Finsternis übergab. Es geht hier um Engel, die Sündigten, die Gott nicht verschont hat, sondern hat sie für das Gericht aufbewahrt und hat sie in einen Ort verwiesen, wo sie in der Finsternis gefesselt sind, mit Stricken, wo sie Stricken der Finsternis übergeben sind. Wenn man das jetzt auf das Ereignis von 1. Mose 6 beziehen würde, ja, dann sind das eigentlich nicht drei verschiedene Beispiele bei Petrus, sondern nur zwei. Bei Petrus bringt er drei Beispiele, oder? Kapitel 2, Vers 4 ist ein Beispiel von Menschen, von Engeln, die gesündigt haben. 5, Vers 5 ist ein Beispiel von Noah, also von der Welt der Ehrfurchtslosen, von der Sintflut, wo Gott die Menschen bestraft hat. Und dann ist noch Vers 6 ist von der Sünde von Sodom. Und von dem Gericht über Sodom. Das sind drei Beispiele hier im Petrusbrief. Und wenn man sagt jetzt, nein, das Vers 4 bezieht sich auf genau das, dass die Sache vor der Sintflut, dann wären es eigentlich nur zwei Beispiele, dann würde das zusammenhängen. Aber Petrus spricht hier so, als ob es wirklich drei gesonderte Gerichte sind, die Gott geschickt hat. Eins über Engel, eins über die Sintflutmenschen und eins über die Sodomiter. Jedenfalls gibt das, sagt der Text selber, sagt nichts, dass das mit der Sintflut im Zusammenhang steht in Kapitel 2, Vers 4 im 2. Petrus. Also es gibt schon Schwierigkeiten mit dieser Engeltheorie. Besser passen würde die andere Theorie, wer sind die Söhne Gottes? Dann wäre die andere Theorie sagt, das sind einfach diese Linie, die gerade aufgezählt wurde, die sethitische Linie, die Linie von Seth bis zu Noah. Das sind diese Nachkommen Seths, dieser Teil, der sozusagen die Gläubigen, im Gegensatz zu den Kindern von Kain, Nachkommen von Kain, die dann die Ungläubigen sind. Da hätten wir zwei Linien und dann würde das so zu lesen sein, der Vers. Dann lese ich den Vers nochmal. In 1. Mose 6, Vers 1, es geschah, als die Menschen begannen, sich zu mehren, also allgemein die Menschen, alle, auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, nämlich die Sethiten, die Nachkommen von Seth, dass die Menschentöchter, das würde dann heißen die anderen Menschentöchter, das ist erlaubt im Hebräischen, dass das Wort andere fehlt, dass die restlichen Töchter nämlich gut und schön waren und sie nahmen sich von allen diesen zu Frauen, die sie sich wählten, haben sich selber einfach Frauen geholt, egal ob sie Abkömmlinge von Kain waren oder Abkömmlinge von Seth. Das würde noch passen. Also die Gottessöhne wären die Sethiten und die Menschentöchter wären die kainitischen Töchter. Die haben sich dann Frauen gewählt. Die Sethiten haben sich Frauen gewählt, egal wen sie wollten, ja, und haben nicht geachtet auf die, auf die Abstammung und auf die Linie Seths, sondern es hat sich also die Linie Seths vermischt mit der Linie Kains und dadurch entstand eine Vermischung und eine Verstärkung der Bosheit der Menschen, eine Verbreitung der Bosheit der Menschen überhaupt. Sodass Gott dann gesagt hat in Vers 3, mein Geist soll nicht ewiglich im Menschen ringen, da er ja Fleisch ist. Es sollen seine Tage 120 Jahre sein. Also das wäre eine Möglichkeit, das auf die Setiten zu beziehen. Denn die Menschen sind die Nachkommen, die nach Gottes Ebenbild wandelt, also die versuchten, mit Gott zu wandeln, haben ein Stück von dem Ebenbild Gottes weiterhin dargestellt und verdienen den Ausdruck Söhne Gottes dann schon. Das gibt es auch noch mehrmals in dem Alten Testament, dass Menschen Söhne Gottes genannt werden. Auch im Alten Testament, auch das Volk Israel wird Sohn Gottes genannt und Söhne, meine Söhne und Töchter, nennt Gott sie, Israeliten, also die Gläubigen. Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Psalm 82, Vers 6. Söhne des Höchsten seid ihr alle. Söhne des Höchsten. Psalm 82, Vers 6. Psalm 73, Vers 15. Ich hätte treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne, sagt der Asaph über die Israeliten. Das Geschlecht deiner Söhne zu Gott, sagt er zu Gott. Und Lukas 3, Vers 38. Adam war ein Sohn Gottes. Kommt ihr mit oder bin ich zu schnell? Bisschen zu schnell.
Was war der erste Psalm?
Psalm 82, Vers 6. Psalm 73, Vers 15. Gut. Jetzt machen wir Pause.